Ö1 Kunstsonntag. Neue Texte.
Karin Buttenhauser begrüßt Sie mit jenem Text, der heuer mit dem Förderungspreis der Rauriser Literaturtage ausgezeichnet wurde. Die Geschichte Da Kiso befasst sich mit jugendlicher Protestkultur unserer Tage. Beziehungsweise geht es um die Frage, wie angemessener Protest aussehen soll. Autor der Geschichte ist Florian Gantner, Mit-30er, aufgewachsen im Pinzgau und seit Jahren in Wien wohnhaft. Seinen Text Da Kiso liest Viktoria Morawetz.
Sie schwärmen aus in der Stunde, in der die einen bereits schlafen, die anderen noch nicht wach sind. Auf diese eine Stunde haben sie gewartet, die Stunde, in der die Straße ihre Verbündete ist und jeden ihre Tritte schluckt. Niemand soll die Verbündeten hören. Eine Gruppe biegt links weg. Paco schnalzt mit der Zunge, was so viel wie »Gutes Gelingen, Kommando Jamal« heißt. Als nächstes Kommando Mirina rechts weg. Einen fröhlichen Ausruf hören sie. Auch wenn sie alle Masken tragen, die Münder verhüllt sind, wissen sie, dass es Varizella war. Crazy Varizella. Ich steck alle an, dann sind wir alle Varizella. Übrig bleibt das Kommando Da Kiso. Miam hat diesmal den Kommandonamen bestimmt. Sie ist auf einer Webseite mit afrikanischen Vornamen rumgesurft, hat bis D hinuntergescrollt. Da Kiso ist Swahili für Protest. Sie würde gern jemanden kennenlernen, der Protest heißt. Da Kiso erreicht den Zielort. Poyo stellt den Rucksack auf den Boden. Das Klackern der Dosen, aber niemand, den das stören würde. Nur sie sind da. Gradez, Poyo und Miam. Einsatzkommando Da Kiso steht bereit. Okay, sagt Gradez. Miam hört heraus, dass er eine bessere Idee hat, sich aber am Riemen reißt. Gradez, Kenner der Zusammenhänge und Meister der cleveren Slogans, die für Miams Geschmack aber manchmal eine Spur zu clever sind. Gradez sprayt etwa »Zeigt euch« und erklärt, dass die Allgegenwart des Überwachens an ihre Nichterfüllung gekoppelt ist, weil der maximale Effekt nur erzielt wird, wenn es eine konstante, ungreifbare Drohung gibt. Miam ist das zu verkopft. Wenn der Otto-Normalpassant liest »Zeigt euch«, denkt er doch nicht an Omnipräsenz. Der denkt höchstens an Versteckenspielen im Kindergarten. Miam stellt sich Gradez als Kindergartenkind vor, mit Brille und Polunder. Der Miniatur-Gradez stolpert durch den Garten und sucht vergeblich die anderen Kinder, stellt sich dabei unglaublich blöd an, rennt immer wieder an stümperhaft Versteckten vorbei, bis er Tränen erstickt schreit »Zeigt euch!« Und Miam sieht sich selbst als Pferdeschwanz Miriam. Sie sieht, wie sie lachend hinter einem Blumentrog hervorspringt und so tut, als ob Gradez sie entdeckt hätte. Auch wenn sich andere bei »Zeigt euch« vermutlich keinen verpeilten Dreikäsehoch vorstellen, Miam ist der Meinung, ein Slogan muss direkter sein. So wie der hier, den sie gebückt über den Asphalt schlurfend hinsprüht, Buchstabe für Buchstabe, damit die Kamera da oben auch gut mitlesen kann. Wir überwachen zurück. Sie blickt zu Gradez, der es abnickt. Ja, ist unverblümt, direkt, geht schon in Ordnung. Das riesige Auge, das die Überwachungskamera anstarrt, überlässt sie Poyo. Und der macht sich mit Windmühlenarmen an die Arbeit. Poyo, Meister der Spraydose, Kreativkopf des dreiköpfigen Monsters namens Kommando Protest. Sie laufen zurück zum Headquarter, in die Zentrale, den Hamsterinnenbau, die Bumsresidenz. So viele Namen wie Bewohner. Die Masken sind zwar noch drauf, aber Miam spürt das vereinte Grinsen. Mission accomplished. Kommando Da Kiso ist zufrieden. Als sie weit genug vom Einsatzort weg sind, schalten sie einen Gang runter. Gradez zieht die Maske vom Gesicht und nickt ihr zu. Und wen genau überwachen wir jetzt? Die ironische Spitze auf »wir«. Bis jetzt konnte er sich zurückhalten, aber jetzt geht's durch mit ihm. Gradez muss seine Anschauung kundtun. Interessant nur, dass er damit nicht wartet, bis sie im Headquarter sind. Da hätte er größeres Publikum. Es scheint ihm unter den Nägeln zu brennen. Alles klar. Wir überwachen zurück ist kein Revolutionsprogramm, sagt Miam. Aber es ist ein Anfang. Wir haben also einen Anfang. Und weiter? Miam hat sich reingehängt, sich das »Wir überwachen zurück« keineswegs aus den Fingern gesaugt. Ich dachte da an die Surveillance Camera Players in New York, die sich vor den Kameras aufbauen und Theater spielen. Gerade das Lachen mehr Schluck auf als Heiterkeitsbekundung. Okay, verstehe. Du willst also den Clown spielen für die Leute an den Monitoren. Das ist ja ganz nett, aber doch eher kindisch, meinst du nicht? Angreifen wirst du damit niemanden. Wenn wir wehtun wollen, müssen wir auf die Hardware gehen. Mit Laserpointern direkt ins Objektiv zielen. Oder gleich mit der Axt auf die Kabel. Pollo schaltet sich ein. Warum nehmen wir den Slogan mit dem Zurücküberwachen nicht wörtlich? Wir trommeln alle zusammen und stellen uns vor der Kamera auf. Besorgen uns noch Guy Fawkes-Masken und morgen früh stehen wir vor der Kamera und glotzen zurück. Graditz stöhnt. Miam weiß, dass er auch die Fawkes-Masken als kindisch empfindet. Aber bevor er das sagen kann, ruft sie: Warum nicht? Morgen früh starren wir ins nackte Kameraauge. Im Heimathafen treffen sie auf Kommando Jamal und Kommando Mirina. Allgemeines Hochleben und Anstoßen auf Vollbrachtes, das dumpfe Klacken von Hartplastik auf Hartplastik. Kommando Dakiso, Kommando Mirina und Kommando Jamal lösen sich in Luft auf und sie alle sind wieder sie. Jetzt heißen sie wieder Kokoroschka, Graditz, Varicella, Pollo, Paco, Aquamarina, Chicana, Trico und Miam. Sie alle haben sich im Headquarter um den Feuerwasseraltar versammelt, um Hartplastik in regelmäßigen Abständen in die Höhe zu heben. »Auf uns, my SeaWorld«, ruft Chicana. Aquamarinas Antwort ist eine Mischung aus arabischem Schlachtruf und Jodeln. Paco erzählt Miam laut lachend, dass diese Scheißmasken gemeingefährlich sind. Coco ist hinter mir hergerannt und hat gesehen, dass ich direkt auf einen Postkasten zusteuere. Ich habe natürlich weder ihn noch den Postkasten gesehen, weil die Augenlöcher irgendwo da oben. Auf einmal spüre ich, wie mich jemand von hinten packt, hochhebt und einen Meter weiter links wieder absetzt. Wie in einem Comic sind meine Füße inzwischen in der Luft weitergerannt. Miam fragt sich, und das nicht zum ersten Mal, was zuerst da war, der Name oder das Outfit? Haben sie ihn Paco getauft, weil er immer in Parkas rumläuft? Parker Paco? Oder hieß er ursprünglich Paco? Aber ein Mexikaner namens Paco, ungefähr so banal wie ein russischer Ivan. Oder ein Deutscher, der Horst Rüdiger heißt. Obwohl, sie ist mit einem Rüdiger in die Grundschule gegangen. Einen Horst kennt sie aus der Karlsruher Zeit auch noch. »Roschka, Koko, 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 Roschka«, trällert Varicella, als wäre es der Refrain eines bekannten Songs. Dazu tänzelt sie um Koko Roschka, unsichtbare Kastagnetten in den Händen, und drückt abwechselnd ihren Hintern und ihr Schambein an Koko, als wolle sie ihn anmachen. Wenn sie in Stimmung ist, macht Varicella das aber mit so ziemlich jedem. Nur nicht mit Yam, ist ihr einmal aufgefallen. Da gibt es irgendeine Grenze. Nicht, dass die beiden sich nicht mögen, ganz im Gegenteil. Keine Spur von peinlichem Schweigen, wenn sie mal allein in einem Zimmer sind. Varicella ist gern zusammen mit ihr. Nur ist sie bei ihr weniger crazy, Varicella. Später wird Graditz von Varicella umtänzelt, dem das sichtlich unangenehm ist. Noch zu wenig getankt. Betrunken würde er einfach nur grinsen. So sagt er aber, lass, Vari. Die macht aber unbeeindruckt weiter. Graditz Unsicherheit spornt sie an. Ergebnis ist ein Balztanz, wie ihn das Headquarter noch nicht gesehen hat. Stell dir vor. Da schubst Graditz sie weg. Kannst du dich nicht mal normal aufführen? Und alles ist für einen Moment nüchtern. Normal? Grinst Varicella ihn an. Wen interessiert denn normal? Komm schon, Graditz, sei kein kleiner Spießer. Sie nähert sich Graditz, Becken vorgeschoben. Der weicht einen Schritt zurück. Varicella lacht. Weißt du, Graditz, dein ständiges Gelaber. Varicella äfft ihn mit übertrieben tiefer Stimme nach. Mit Überwachung wollen sie nur Ambivalenzen und Unterschiede beseitigen, um Kontrolle zu erlangen. Jede Individualität wollen sie unterdrücken. Bla, bla, bla. Sie macht eine theatrale Pause. Aber wo ist deine Individualität? Von oben bis unten der Linke aus dem Katalog. Du redest wie ein Linker, du verhältst dich wie ein Linker, du siehst sogar aus wie ein Linker. Schau dir mal deine Brille an, selbst die ist Klischee. Crazy Varicella ist jetzt beispiellos uncrazy und allen ist klar, rauschend wird die Party heute nicht mehr. Ein paar betretene Blicke werden ausgetauscht, bald darauf sieht Miam verstecktes Gähnen, erste Bewegungen weg aus dem Zentrum Richtung selbsterrichteter Banlieue, wo sie in neuen Kommandoformationen zusammentreten oder sich vorausschauend eins der weniger ramponierten Clubsofas sichern. Rücken schmerzt, Mund ein Abfalleimer. Lange kann Miam nicht geschlafen haben. Rundum wird noch gemützt, wie Pollo sagen würde. Der liegt auf dem nackten Boden, hat sich einen Pulli als Polster untergeschoben. Im Flur liegt eine Sonnenbrille am Boden, die sie sich für den Heimweg ausleiht. Draußen wird ein greller Tag lauern. Miam fragt den einen oder die andere, aber keiner weiß was. Seit Wochen nichts von Graditz. Erst fühlt es sich ohne seine Pedanterien ganz angenehm an. Es ist fast befreiend, wenn man Dinge behaupten kann, ohne befürchten zu müssen, dass man umgehend berichtigt wird. Sie können ungehemmt Halb- und Dreiviertel-Wahrheiten in die Welt setzen. Doch schleichend bewegt sich das Pendel der Behauptungen von Halbwahrheit in Richtung Tinef. Als Poyo eines Tages auf der Matte steht und behauptet, dass in all diesen Theorien über die Zunahme der Kondensstreifen am Himmel wohl irgendwie ein wahrer Kern steckt, sehnen sich die Ersten nach Graditz' Fähigkeit, solche Anwandlungen mit messerscharfen Argumenten schleunigst niederzumetzeln. Aber laut will keiner zugeben, dass Graditz der Gruppe abgeht. Bis Varicella, die Graditz-Scheuche, das kollektive Ausschweigen beendet. Vielleicht sollte mal wer bei Graditz vorbeischauen. Sofort wollen sich alle schon die längste Zeit die ärgsten Sorgen gemacht haben. Kokoroschka gibt zu bedenken, dass Graditz hier was zugestoßen sein könnte. Chicana meint, man müsse darauf schauen, dass die Gruppe nicht auseinanderbreche. Und Graditz sei schließlich fester Bestandteil davon. Den Höhepunkt an Dramatik und Plattitüde erreicht allerdings Poyo, als er Graditz quasi für tot erklärt. Wozu die Gruppe in knapp 3 Wochen verkommen ist. Schluss mit den Eiereien, Ende mit dem Geseire. Sie wird das übernehmen. Miam meldet sich freiwillig, um zu Graditz zu gehen. Aber wo wohnt Graditz überhaupt? Varicella ist die Einzige, die es weiß. Hier ist sie doch gerade erst vorbeigelaufen. Himmelarschzwirn, wie lange lebt sie jetzt in dieser Stadt? 5 Jahre? Und immer noch keine Orientierung. Das goldene Zeitalter der Stadtpläne ist auch vorbei, weil jeder auf seinem Scheißtelefon nachsehen kann, wo er ist und wo er hin muss. Ja, mit einem Smartphone hätte sie die Ritissima hingefunden. So nähert sie sich halt in Schleifen. Sie haben sich mal darüber unterhalten, dass jeder Mensch mittlerweile gläsern ist, dass die an den Hebeln heute alles über einen wissen. Und Miam wagte mit einem Quäntchen Stolz anzumerken, also ich habe in meinem Leben noch keine Einkaufsmarkt-Loyalitäts-Bonuspunkte-Karte oder wie die Dinger heißen besessen. Und nachdem ich nicht mal ein Smartphone habe, denke ich, dass ich nicht ganz so leicht zu entschlüsseln bin. Zustimmendes Nicken allerseits. Bloß Graditz konnte der Versuchung nicht widerstehen. Das kann man aber auch anders sehen. Gerade wenn du dich unauffällig verhältst, fällst du auf. Wenn du vergisst, deinen Wohnsitz zu melden, wenn du deine Stromrechnung lieber bar bezahlst als per Einzug. Du möchtest die Lücke im System sein, aber genau damit fällst du auf. Mit allem hinterlässt du Spuren und Lücken sind oft die vielsagendsten. Die negative Rasterfahndung bei der Polizei funktioniert so. Jetzt war der Zeitpunkt. Jetzt kam Graditz' Schulmeister wieder zum Vorschein. Die ersten Augen verdrehten sich genervt. Aber Miam interessierte das Thema. Sie hatte sogar so etwas wie einen Aha-Effekt. Die Lücke ist also nicht nichts. Stell dir vor. Die Rasterfahndung operiert mit Ausschlusskriterien. Es gibt zunächst gar keinen Verdächtigen. Oder halt, alle sind potenziell verdächtig. In Frankfurt hat die Polizei Ende der 70er nach Terroristen gefahndet, ohne dass sie Anhaltspunkte gehabt hätte. Die haben einfach mal begonnen, aus ihrem Datenbestand alle unverdächtigen Einträge rauszulöschen. Zum Beispiel alle, die sich ordnungsgemäß beim Einwohnermeldeamt eintragen haben lassen. Am Ende waren 2 Wohnungen übrig. In einer saßen Drogendealer, in der zweiten fanden sie ihren RAF-Terroristen, Staatsfeind Rolf Heißler. Und das ist 40 Jahre her. Mit all den Informationen, die sie heute sammeln, wissen sie natürlich ganz genau, was hinter welchen Wänden abläuft. Keiner konnte sich in dem Moment verkneifen, kurz zur Tür hinüber zu linsen. Durch alle Köpfe zuckte das Bild einer Sprengung und einer Sondereinheit, die laut, schwarz, zackig, aggressiv durch die Öffnung drängte. Aber natürlich ist nichts passiert. Nur Miam irrt weiter durch den 8. Bezirk und denkt, wenn es ohnehin keine Lücke im System gibt, ja warum habe ich denn eigentlich nicht längst so ein scheiß Smartphone? Irgendwann kommt jede ans Ziel. Miam huscht mit einer alten Frau durch die Haustür. Doch, doch, nickt sie der Alten zu, die sie kritisch beäugt. Sie darf hier rein, sie kennt wirklich jemanden im Haus. Ihr Blick ist der Alten genug an vorgebrachter Kritik. Sie konzentriert sich auf Stufenhochschnaufen. Miam eilt voraus in den 1. Stock. Vor der Tür die Überraschung, dass nicht Graditz auf der Klingel steht. Dann der Gedanke, dass ihn der Briefträger natürlich nur unter seinem bürgerlichen Namen kennt. Und schließlich die Tatsache, dass der Name auf der Klingel ihr wirklich bürgerlich vorkommt. Johannes Lehmann. »Hier muss ich her«, ruft sie der Alten zu, die sie inzwischen eingeholt hat und mit dem Schlüssel im Schloss der gegenüberliegenden Tür stochert. Nicht so einfach, wenn man mit tattriger Hand einen schmalen Schlitz treffen und gleichzeitig eine fragwürdige Person im Auge behalten muss. Miam läutet. Nichts passiert. Sie wartet. Einen Moment lang ist sie sich sicher, dass Graditz sie über den Spion beobachtet. Miam zieht Grimassen, kommt sich aber bald blöd vor. Sie klingelt noch einmal, länger, Da öffnet sich die Tür. Graditz scheint nicht überrascht, sie zu sehen. Ein schales Lächeln steht auf seinem Gesicht. Wiedersehensfreude geht anders. Aber nachdem Miam durch den halben Bezirk geirrt ist, möchte sie jetzt auch in die Wohnung. Altbau, hell, vor nicht allzu langem saniert. Die Wohnung ist um einiges größer als ihr eigener Unterschlupf. Wie leistet er sich das wohl? Bevor die Frage hochkommt, was Graditz Eltern eigentlich machen, erinnert sich Miam, dass Neid niemandem steht. Vielleicht ist es auch nur die Differenz zu ihren Erwartungen. Sie hat sich vorgestellt, dass ein sattelfester Partisan wie Graditz in einer entsprechenden Anarchistenhöhle wohnt. Eine Wohnungshälfte voll mit Büchern von Bakunin bis Zapata. Die andere Hälfte Werkstatt, wild verstreut der ganze Klimbim, den man auf Mission benötigt. Von Anarchisten-Schweizermesser, die Schweizer Flagge ersetzt durch das Kreis A, bis Ziegelstein. Stattdessen steht da ein Holztisch, gepflegt, geschmackvoll. Sie setzen sich hin und Graditz sagt, ich mach Tee. Miam hört ihn in der Küche, hört einen Wasserhahn, Geschirr scheppern. An der Wand hängt ein großes Acrylbild. Miam fragt sich, ob Graditz es selbst gemalt hat. Das Bild ist abstrakt, trotzdem versucht sie ein Motiv zu erkennen. Sie sieht nichts Besonderes. Graditz kommt mit zwei Tassen zurück und sie weiß nicht, was sie sagen soll. Mit einem Mal spürt Miam etwas wie Verantwortung. Sie ist die Gesandte, das Sprachrohr der Gruppe. Sie ist gekommen, um Graditz zurückzuholen. Und, sagt Graditz, was wurde aus dem Rest von Kommando der Kiso? Habt ihr euch mit den Guy Fawkes-Masken vor die Kameras gestellt? Sehr gezwungen, sein Lächeln. Ist im Sand verlaufen. Ich habe aber deinen Standpunkt angebracht, dass wir aggressiver werden müssen. Mehr Angriff. Graditz beißt nicht an. Haben dich lange nicht gesehen. Graditz nickt. Hör mal, Graditz, wenn es wegen Varicella ist. Ach, Varicella. Graditz winkt ab. Nein, Varicella scheint wirklich keine Rolle zu spielen. Hier geht's um was anderes. Also? Was wir machen. Er nippt an seinem Tee, dann versucht er es noch einmal. Ist dir aufgefallen, egal gegen was wir uns wehren, wollen wir uns richtig wehren, müssen wir ein Teil davon sein. Nimm die Überwachung. Willst du dich dagegen wehren, musst du selbst zum Überwacher werden. Du kannst nur mit den gleichen Waffen zurückschlagen. Miam nickt. Sie selbst hat es ja hingesprayt. Wir überwachen zurück. Die ganze Zeit bin ich durch die Stadt gelaufen, habe mich nach Kameras umgeschaut, sagt Graditz. Aber irgendwann habe ich dann einen Schritt weiter gedacht. Wer sagt mir denn, dass jemand vor den Monitoren sitzt? Ob eigentlich wer zusieht? Ja, ich weiß nicht einmal, ob die Kamera eingeschaltet ist, verstehst du? Ist doch egal, ob die Kamera funktioniert oder nicht. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Aber für wen denn? Wir leben die Lüge mit, weil wir das Spiel mitmachen. Wir machen mit offenen Augen mit. Weißt du, ich fühle mich wie ein Schläfer. Wie jemand, der nur auf den Auftrag wartet, darauf wartet, endlich zuschlagen zu können. Dabei bin ich nicht einmal sicher, ob es einen Auftrag gibt. Du willst einen Auftrag, Graditz? Und wer soll ihn dir erteilen? Der Staat vielleicht? Etwas zu zynisch. Miam rudert zurück. Es geht doch ums Hinterfragen, um die Verneinung. Wir wollen nicht alles akzeptieren. Es braucht Auflehnung, Widerstand. Ich will dieses Spiel nicht mehr mitspielen, sagt Graditz. Du willst einen Auftrag? Ich kann dir einen geben. Heb deinen Arsch und komm mit. Wir haben neue Kommandos zusammengestellt. Heute Nacht wird wieder ausgeschwärmt. Graditz, wir brauchen dich. Sie steht auf. Graditz bleibt sitzen. Da sieht sie ihn wieder. Den Dreikäsehoch in Brille und Polunder. Das Kindergartenkind, das jammert, weil es nicht mehr mitspielen will. Soll sich der kleine Graditz doch in die Ecke setzen und auf seine Mama warten. Miam spielt jetzt mit den anderen. Zurück nimmt sie die U-Bahn. Miam setzt sich auf einen Vierersitz, ihr gegenüber ein dunkelhäutiger Mann. Entschuldigung, sagt sie, Sie heißen nicht zufällig Dakiso? Der Mann verneint, John ist sein Name. Wäre auch zu viel des Guten.
Victoria Morawetz war das mit Dakiso von Florian Gantner. Der Text wurde heuer mit dem Förderungspreis der Rauriser Literaturtage ausgezeichnet und ist in der aktuellen Ausgabe der Salzburger Literaturzeitschrift Salz nachzulesen. Der Autor Florian Gantner lebt in Wien. Sein neuer Roman O.M. erscheint im Herbst in der Edition Laurin. Aus dem Landestudio Salzburg verabschiedet sich Karin Buttenhauser als Gestalterin der heutigen neuen Texte.